Tschüss.
28. Juni 2013. Das allwissende Schattenimperium. Es ist erstaunlich weit eskaliert. Das sich seit mehr als 2 Wochen mit immer neuen Enthüllungen entfaltende Drama um die rechtsfreien Räume der westlichen Geheimdienste und ihr nun nicht mehr ganz so heimliches Durchkämmen der globalen digitalen Kommunikationsstränge. Die Rede ist gar von einem EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen die Briten, denen ein Verstoß gegen die EU-Charta der Menschenrechte vorgeworfen wird. Dass die Briten nebenbei auch noch beim G20-Gipfel in Irland sämtliche Delegationen umfänglich abgeschnorchelt hatten, ging neben den ungleich größeren Skandalen der im Wortsinn außer Kontrolle geratenen Geheimdienste geradezu unter. Immerhin fand sich hier niemand, der das noch mit Terrorbekämpfung schönreden wollte. Sonst aber war die Schönfärberei omnipräsent. Es mussten seitens der Regierungen das offensichtliche Feigenblatt der parlamentarischen Kontrolle sowie Appelle an den Glauben an die Gesetzestreue der Geheimdienste zur Rechtfertigung herhalten, garniert mit unbelegten Anekdoten über die doch so hilfreichen Hinweise bei einer Handvoll Terrorfälle. Sekundiert wurde ihnen von einem beschämenden Chor von Klakören in den internationalen Medien, die sich mit Vorliebe delektierten an den Bedenken bezüglich der moralischen Integrität von Edward Snowden. Die drängenden Fragen, die er aufgeworfen hat, mussten der medialen Schmierenkomödie weichen. Dass Snowden praktisch keine Zuflucht in der westlichen Welt offen steht, wurde nicht etwa als fragwürdiges Zeichen der mangelnden Souveränität gegenüber der atlantischen Hegemonialmacht gewertet, stattdessen erschien es bedeutsamer, die Irrfahrt des Überbringers der schlechten Nachrichten mitsamt haarsträubender Mutmaßungen hinsichtlich seiner Persönlichkeit genüsslich zu sezieren. In den amerikanischen Medien läuft zusätzlich eine bedrohlich wirkende Kampagne gegen den Guardian-Journalisten Glenn Greenwald, der die Leaks publizierte. Nach der deutschen Souveränität in puncto Telekommunikation wagt kaum jemand nachdrücklich zu fragen. Das Fortbestehen der alliierten Abhörprivilegien nach der Wiedervereinigung blieb nur eine Randnotiz. Auch von Kanzlerin Angela Merkel drang kein Wort dazu an die Öffentlichkeit, hätte sie doch die Gelegenheit gehabt, Obama direkt zu fragen, wie es generell um Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte steht, nicht nur bei der ausufernden Überwachung, sondern ebenso in Guantanamo oder bei den Drohnenmorden, sind offenbar keine Fragen, die man Freunden stellt. Im Zeitalter globaler Internetkommunikation ist jedoch die Hoheit über die eigenen Kommunikationswege ein Kernpunkt staatlicher Integrität und Selbstständigkeit, nicht zu vergessen wirtschaftlicher Prosperität. Die Zeit des bedingungslosen Vasallentums, des Unterordnens der Menschenrechte unter eine falsch verstandene Bündnistreue sollte angesichts des rücksichtslosen und maximierten Beschnüffelns durch die Verbündeten ein Ende finden. Das Verhältnis zu den Überwachungspartnern hätte bei der Gelegenheit auf die politische Tagesordnung gehört. Welche Rolle spielt der Bundesnachrichtendienst im munteren Kooperationsringelpiez der Abhördienste? Sind auch bei uns private Dienstleister involviert? Und wie funktioniert die Kooperation der Telekommunikationskonzerne bei der Installation der sogenannten Bündelüberwachung im Rahmen der strategischen Fernmeldeüberwachung aller Auslandsverbindungen? Wie die G10-Kommission des Bundestages überhaupt in der Lage sein soll, den deutschen Auslandsgeheimdienst in diesen Fragen zu kontrollieren, darüber will offenbar kaum jemand reden. Zwar zeigt man sich entrüstet über rechtsstaatliche Defizite bei der Kontrolle der Dienste in den USA und Großbritannien, aber dies auf die hiesigen Spitzel zu übertragen, scheint noch immer als Blasphemie zu gelten. Die britische Regierung ist unterdessen dazu übergegangen, gar nichts mehr zu den Enthüllungen zu verlautbaren. Übrigens auch keine Dementis. Allen Ernstes bekam die deutsche Regierung den Hinweis, bei Fragen an die Geheimdienste möge man sich doch bitte direkt an dieselben wenden. Besser kann man wohl nicht deutlich machen, wie sich ein Staat im Staate gebildet hat. Sichtlich unangenehm ist den Regierenden im Westen das Schlaglicht, das auf die schattige Welt der globalen Telekommunikationsspionage und der systematischen Computereinbrüche ihrer Geheimdienste geworfen wurde. Galt bisher bei jedem größeren Angriff auf die Daten von Unternehmen immer der Glaubenssatz, die Chinesen waren's, ist nun unbestreitbar, dass es auch die angeblichen Verbündeten sein könnten, die sich der Tarnung halber eines Servers in China bedienen. Eine Aktuelle Stunde im Deutschen Bundestag am Mittwoch brachte dazu keine neuen Erkenntnisse. Sie blieb nur ein vorhersehbarer Schlagabtausch, mal wieder vor leeren Sitzen im Parlament, über alle Fraktionen hinweg. Wie aber soll sich eine Gesellschaft überhaupt eine Meinung bilden, wie weit die Rechte der Geheimdienste gehen dürfen, wenn nicht mal eine rudimentäre, nachgelagerte Kontrolle möglich ist? Warum soll es akzeptabel sein, dass wir die Wahrheit über ihr Tun nur aus der Zeitung erfahren, falls der Glücksfall eintritt, dass ein von Gewissensbissen geplagter Mitwisser und ein mutiger Journalist zusammenarbeiten? Das permanente Abhören ist nur wenigen eine echte Neuigkeit gewesen. Doch die Dreistigkeit und Selbstverständlichkeit, mit der NSA und GCHQ die weltweiten Kommunikationsnetze und Computersysteme als ihre Beute ansehen, wird nur noch übertroffen von der Geschichtsvergessenheit, mit der deren Vorgehen auch noch verteidigt wird. Nachdem nun die Dokumente auf dem Tisch liegen, bleibt die Frage, wie man diesem Unwesen Fesseln anlegen könnte. Gesetze und parlamentarische Kontrolle gibt es bereits. Es hat nur nichts geholfen. Die Praxis der internationalen Kooperationen der Geheimdienste einzuschränken oder auch nur anzutasten, traut sich kaum ein Politiker. Zu viel Macht ist dort bereits konzentriert. Denn nicht nur Snowden und Greenwald wissen, sich mit einem de facto allwissenden Schattenimperium anzulegen, ist nicht sehr ratsam.
Geheimdienstarbeit regelt kein Naturgesetz. Freitag, 12. Juli 2013. Der deutsche Innenminister reist in die Vereinigten Staaten, um auf Regierungsebene über den Abhörskandal zu sprechen. Doch dürfen wir überhaupt hoffen, dass Hans-Peter Friedrich das wahre Ausmaß der Affäre erkannt hat? Dafür spricht leider nur wenig. Barack Obama wird am heutigen Freitag keine Zeit haben, sich mit dem deutschen Innenminister Hans-Peter Friedrich zum Plausch über das Gebaren seiner Geheimdienste zu treffen. Justizminister Eric Holder und eine Präsidentenberaterin werden die Ansprechpartner sein, wenn Friedrich sein Anliegen vorträgt. Doch was wird sein Anliegen sein? Wird er mit ernstem Blick die Forderung der Kanzlerin nach mehr Balance überbringen? Hat er überhaupt eine Ahnung, was die Armee von 850.000 Analysten im geheimdienstlichen Niemandsland technisch treibt? Gemessen an den Verharmlosungen und Beschwichtigungen, die er in den letzten Tagen verlautbart hat, kann als gesichert gelten, dass er diese Ahnung nicht hat. Den Umfragen zufolge nehmen ihm allerdings etwa 2/3 der Deutschen diese Unwissenheit nicht ab. Man solle nun nicht dem Anti-Amerikanismus anheimfallen, betonten der Minister sowie einige Kommentatoren vor seinem Abflug. Als hätten plötzlich die befreundeten Völker die Wut aufeinander, weil deren Geheimdienste die Datenkriege anzetteln und als könnten sie nicht unterscheiden zwischen dem Machtmissbrauch und den von den Mächtigen Missbrauchten. Immerhin versprach Friedrich im Namen der Völkerverständigung, noch offene Fragen zu den jüngsten Veröffentlichungen zu klären. Da darf die deutsche und internationale Öffentlichkeit aber gespannt sein. Aber welche Fragen sind eigentlich schon beantwortet? Die tatsächliche Auslegungspraxis der amerikanischen und britischen Spionagegesetze oder der bilateralen Schnüffelverpflichtungsverträge gehört jedenfalls nicht zu den bereits geklärten Sachverhalten. Das technische Potenzial der Geheimdienste und ihrer Cyberwar-Abteilungen und vor allem die Frage, ob das Ausspionieren und Auswerten angesichts der Dynamik der Computertechnik nun immer so weitergehen sollen, wurde bisher nicht einmal ansatzweise thematisiert. Das Herausgebergremium der New York Times fragte sich und uns Anfang der Woche in einem bemerkenswerten Editorial über geheime Gerichte, geheime Verfahren, geheime Urteile, geheime Rechtsauslegung und was wohl geheime Kontrollgremien dann auch, worüber reden wir hier eigentlich? Es bleibt ein Stochern im undurchdringlichen Nebel, bei dem die Verantwortlichen nur immer genau das zugeben, was nicht mehr abzustreiten ist. Obwohl seit mehr als einem Monat tagtäglich neue Details darüber ans Licht kommen, wie amerikanische, britische, französische und deutsche Geheimdienstler Daten zusammenraffen, als gäbe es kein Halten mehr, bleibt die Dimension nur schwer begreifbar. Längst ist klar, dass nicht nur Metadaten, sondern alles Erdenkliche aufgezeichnet wird, was die Lausch- und Speicherkapazitäten hergeben. Dennoch sollte auf den Metadaten besonderes Augenmerk liegen. Denn sie sind die Fäden, an denen man sich im Gewirr der Kommunikation in den globalen Netzen entlanghangeln kann, um sinnvolle Informationen zusammenzusetzen. Wir sollten daher verstehen, was hinter diesen Milliarden Metadatenschnipseln steckt. Es geht dabei um Muster über menschliches Verhalten und Verbindungen, die es algorithmisch zu erkennen gilt. Wenn man vor der richtigen Software sitzt, bedeutet es einen Klick mit der Maus, um aus ein paar Millionen Datensätzen dieser Metadaten aussagekräftige Informationen auf den Bildschirm zu holen. Beispielsweise können mit einer solchen Auswertung mal eben sämtliche Personen aufgelistet werden, die mehrmals die Woche in einem Unternehmen zugange sind. Diese Personenliste kann ohne weiteres noch nach Belegschaft, Angehörigen oder Betriebsfremden sortiert werden. Wer, wann und mit wem regelmäßig zum Essen geht, könnte die nächste Anfrage sein. Oder wer wie lange fehlt. Ob ein Urlaub oder Krankentage die Ursache sind, sagt schon der nächste Klick. Das nun öffentlich gewordene PRISM-Programm erweitert diese technischen Analysemöglichkeiten erheblich. Denn addiert man Inhaltsdaten von E-Mails und Telefonaten sowie die abgegriffenen Daten von Google, Facebook, Microsoft oder Skype, verfeinern sich die gewonnenen Informationen enorm. Dankenswerterweise nutzt die halbe Welt die amerikanischen Netzdienstleistungen und die Segnungen aus dem Silicon Valley, sodass die Daten auf deren Servern leichter zugänglich sind. Doch trotz des umfassenden PRISM-Ansatzes bleiben die Metadaten das verbindende Element und sind technisch leichter zu filtern, auszuwerten und in großen Dimensionen speicherbar. Russell Theis, NSA-Mitarbeiter und einer der Vorläufer von Edward Snowden, beschrieb dieses Vorgehen schon vor Jahren. Kaum einer glaubte ihm, was er neben den technischen Details noch zu berichten hatte. Er gab zu Protokoll, dass Ziel der Datenspionage in der Regierungszeit von George W. Bush auch hochrangige Militärs waren, Mitglieder des amerikanischen Senats und des Repräsentantenhauses, Anwälte und Richter bis hinauf zum Supreme Court und zynischerweise sogar Mitglieder der geheimen FISA-Gerichte selbst. Auch ein Datendossier über Barack Obama, damals noch ein Bewerber um das Amt des Senators in Illinois, ging 2004 über Theises Schreibtisch. Er nennt seinen früheren Arbeitgeber heute schlicht monströs. Müssen wir uns mit dieser Monstrosität nun abfinden, weil es eine Art Naturgesetz sein soll, dass die Geheimdienste eben machen, was technisch geht? Aus den verwandten europäischen Gremien ist jedenfalls kaum Hilfe zu erwarten. Der zuständige Ausschuss für Bürgerrechte entschied am Mittwoch, dass man 12 Anhörungen planen werde, um Informationen und Beweise über Ausspähungen zu sammeln und dann Empfehlungen zu formulieren. Die erste ist allen Ernstes für den September geplant. Vermutlich, um bis dahin alle Enthüllungen von Edward Snowden und anderen Informanten in Ruhe in der Zeitung lesen zu können. Dass wie in der Banken- oder Euro-Krise die Staats- und Regierungschefs hinter natürlich verschlossenen Türen zu kurzfristig angesetzten Krisenmarathons zusammenkommen, ist wohl nicht zu erwarten. Man muss konstatieren, dass die Brisanz der Geheimdienstskandale nicht erkannt wird, obgleich es auf der Hand liegt, dass zwischen den Milliarden ausgewerteten Datensätzen auch höchst kostspielige waren und weiterhin sind.
August 9, 2013. Die neuen Kryptokriege. Das Angebot, das der texanische Dienstleister LavaBit seinen Kunden machte, war in Hinsicht auf die NSA-Diskussion der letzten Wochen ausgesprochen zeitgemäß. E-Mails wurden auf dem Server verschlüsselt gespeichert. Nur der Empfänger konnte mit seinem Passwort darauf zugreifen. Zu den Kunden zählte Edward Snowden, als Geheimdienstmitarbeiter mit der Notwendigkeit, die eigene Kommunikation zu schützen, überaus vertraut. Doch der Kunde Snowden wurde LavaBit nun zum Verhängnis. Seit schon kurz nach Beginn seiner NSA-Enthüllungen bekannt wurde, dass er seine E-Mails bei diesem Anbieter speicherte, dürften die Geheimdienste dort vorstellig geworden sein. Laut den Angaben des LavaBit-Gründers Leda Levison folgte ein wochenlanges juristisches Tauziehen, das er am Ende verlor. Der Dienst zog jetzt die Notbremse und stellte sein Angebot kurzerhand vollständig ein. Ein ebenso drastischer wie konsequenter Schritt. Levison schrieb, er wolle kein Komplize werden bei Verbrechen an der amerikanischen Bevölkerung. Sein Unternehmen beruhte schließlich auf dem Versprechen sicherer Kommunikationsinfrastruktur. Die neuesten Opfer der außer Rand und Band geratenen Geheimdienstklicke sind also kleinere amerikanische Anbieter, die sich den Verfassungsgrundsätzen verpflichtet fühlen, sowie als Kollateralschaden die Zehntausenden privaten und ein paar Dutzend Unternehmen als Kunden von LavaBit. Ein weiterer amerikanischer Anbieter, der ein ähnliches Produkt offerierte, stellte einen Tag später ebenfalls seinen E-Mail-Dienst ein. Man wolle sich nicht in eine Situation bringen, in der man zwischen der Loyalität zu den Nutzern und den Forderungen des Staates entscheiden müsse. Die Details der Forderungen an LavaBit sind geheim. Da die Firma in der Vergangenheit in Einzelfällen durchaus bei legitimen Strafverfolgeranfragen kooperiert hat, muss es wohl ein weitreichendes, die üblichen Prozeduren weit übersteigendes Ansinnen der Geheimdienste gewesen sein, das LavaBit zuerst zum juristischen Widerstand und dann zur Aufgabe bewegte. In solchen Fällen könnte ein National Security Letter erwirkt worden sein, der jegliche Preisgabe der Umstände an die Öffentlichkeit strikt verbietet, oder ein Beschluss des FISA-Geheimgerichts ergangen sein, der ebenfalls zu Stillschweigen zwingt. Durch die Mechanismen, die nach dem 11. September mit dem Patriot Act, den FISA-Geheimgerichten und weiteren Ermächtigungen für schrankenlosen Zugriff etabliert wurden, können FBI, NSA und Co. Kommunikationsanbieter und Internetdienste quasi auf dem kleinen Dienstweg zur Kooperation nötigen. Juristische Gegenwehr ist praktisch nie erfolgreich. Alles ist geheim zu halten, womit es auch unmöglich ist, sich Unterstützung in der Öffentlichkeit zu holen. Geheime Schnüffelanordnungen, die auch ohne Richterbeteiligung erteilt werden können, mit geheim gehaltenen Begründungen, können nur vor Geheimgerichten angefochten werden. Und die Betroffenen dürfen nicht einmal darüber reden. Das alles geschieht natürlich im Namen der Sicherheit vor dem Terrorismus, dem universellen Totschlagargument zur Aushebelung normaler Rechtsstaatsprozeduren. Die Causa Snowden wird somit mehr und mehr zum Moment, in dem die Masken fallen und der Deep State, wie die Washington Post den gigantischen Sicherheitsapparat in den USA getauft hat, sein wahres Gesicht zeigt. Denn das Verhalten gegen LavaBit rückt verdächtig nahe an Erpressung und Nötigung. Die Konturen, die immer mehr sichtbar werden, lassen erahnen, dass die Grundsätze der freiheitlichen Gesellschaft, die einst in der Verfassung der USA niedergelegt wurden und die nach dem Krieg auch ihren Niederschlag im westdeutschen Grundgesetz fanden, auch für Inländer nicht mehr viel gelten. Nach CIA-Foltergefängnissen, massenweisen, noch immer anhaltenden Drohnenmorden und mit auf nachgewiesenen Lügen begründeten Kriegen, die aber fern der Heimat stattfinden und für den normalen US-Bürger gut zu ignorieren sind, ist die Grundrechtsabschaffung im Namen der Sicherheit nun ganz spür- und sichtbar zu Hause angekommen. Das Interessante daran ist, im Falle Snowden geht es nicht einmal um die Sicherheit vor Terroristen. Es geht um schnöde Rache der Geheimdienste an einem Abtrünnigen, der es gewagt hat, etwas Licht hinter den Vorhang der Geheimniskrämerei zu werfen. zu begründen, die Verfolgung von Snowden würde das Land sicherer machen, bedarf schon abenteuerlicher Rabulistik, vor der Friedenspreis-Nobelpreisträger Obama und seine Mannen aber auch nicht zurückschrecken. Am Dienstag und am Donnerstag dieser Woche traf sich der US-Präsident höchst selbst mit den Chefs der amerikanischen Hightech-Branche. Apple, AT&T, Facebook, Yahoo, Microsoft und Google. Einige Bürgerrechtsorganisationen durften ebenfalls teilnehmen. Es wurde dem Vernehmen nach über die technische Überwachung gesprochen. Genaueres wurde allerdings nicht bekannt, denn die Treffen fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wir sind es ohnehin langsam gewöhnt, erst aus der Zeitung zu lernen, was wirklich in den amerikanischen Unternehmen gespeichert, ausgeleitet und dann von den Geheimdiensten ausgewertet wird. Keine der betroffenen Regierungen hat zur Aufklärung der tatsächlichen Details der geheimdienstlichen Vorgänge auch nur ein Bit beigetragen. Vielleicht wird in den Krisentreffen im Weißen Haus offen geredet, wie weit die US-Unternehmen den Geheimdiensten technisch entgegenkommen. Den großen Datenspeicherunternehmen war offenkundig die erzwungene Geheimhaltung ganz recht. Konnten sie sich doch vor ihren Nutzern hinter wolkigen Klauseln verstecken. Wir arbeiten im Einzelfall, wie gesetzlich vorgeschrieben, mit Strafverfolgern zusammen. Erst als durch die Snowden-Enthüllung das Ausmaß der Einzelfälle und die gut geölten technischen Schnittstellen für die Datenübermittlung an die Dienste klar wurde, wollten Google, Microsoft und Co. plötzlich etwas mehr Transparenz in das Prozedere bringen. Aber natürlich auch nicht zu viel. Das könnte die Kunden verschrecken. Dass die Branchenriesen dem Präsidenten mit der Einstellung ihrer Dienstleistungen nach dem Vorbild Lavabit gedroht haben könnten, darf als ausgeschlossen gelten. Googles Geschäftsmodell würde nach Bekunden von Firmenvertretern schlicht nicht funktionieren, wenn die Nutzerdaten auf seinen Servern so gespeichert wären, dass die Firma sie nicht auswerten könnte. Obwohl einige der US-Firmen mehrfach versucht haben, gerichtlich gegen die in den letzten Jahren in mehreren Schritten erweiterten Abhörmethoden vorzugehen, die Krisengespräche dürften eher dem Umstand geschuldet sein, dass in der amerikanischen Wirtschaft so langsam die Angst umgeht. Die Cloud-Dienste, bei denen US-Unternehmen bislang unangefochtene Marktführer sind, verspüren einen erheblichen Einbruch von Nachfragen und Umsatz aus Europa und Asien. Das Vertrauen, dass die Daten dort schon sicher seien, ist dahin und wird so schnell auch nicht wiederherzustellen sein. Die Warnung des Lavabit-Gründers in seiner Mitteilung über die Einstellung seiner Firma ist jedenfalls klar und eindeutig. Unter US-amerikanischer Jurisdiktion Dienste mit Privatsphärengarantie anbieten zu wollen, ist schlicht nicht mehr möglich. Zu groß ist die Datengier der Geheimdienste, zu weitreichend ihre legalen Mittel und sonstigen Hebel, um sich den Zugriff zu erzwingen. In den 1990er Jahren war der offensichtliche Versuch, kryptografische Verfahren zur Privatsphärenwahrung durch vorgeschriebene Hintertüren zu umgehen, gescheitert. Die sogenannten Crypto Wars. Nun wird das gleiche Ziel durch juristische Knochenbrechertaktiken zur Knebelung und Verpflichtung der amerikanischen Internetanbieter erreicht, auf deren Sicherheitsversprechen sich die meisten Nutzer verlassen. Der alte Kampf der Geheimdienste gegen die Verschlüsselung, die ihren Anspruch, jede Kommunikation lesen und auf alle Daten zugreifen zu können, einschränkt, ist in eine neue Phase getreten. Die Crypto Wars 2.0 werden mit geheimen Abhöranordnungen, mit geheimdienstlichem Hacking und dem Einsatz von Trojanern ausgefochten. Auf der Strecke bleiben Privatsphäre und Rechtsstaat, geopfert auf dem Altar eines nebulösen Sicherheitsversprechens, das nur noch das Feigenblatt zur Machterhaltung der Geheimdienste ist.
Angriff auf die Anonymität im Netz. Man muss zwar weiterhin beklagen, dass die Snowden-Enthüllungen bisher kaum politische Änderungen bewirkt haben, doch immer mehr Menschen greifen zur Selbsthilfe. Ein Umdenken setzt ein. Technologien zum Schutz der Privatsphäre erleben einen messbaren Aufwind. Die Zahl derjenigen, die sich ein Verschlüsselungsprogramm für ihre E-Mails zulegen, ist erheblich gestiegen. Seit dem Bekanntwerden der Geheimdienstskandale hat sich die Anzahl der Schlüssel verdreifacht, die man dafür benötigt und die jeden Tag auf die bereitstehenden Server hochgeladen werden. Ebenfalls gestiegener Beliebtheit erfreuen sich Techniken zur Anonymisierung des Surfverhaltens. Angesichts der Tatsache, dass ein Großteil der weltweiten Kommunikation weiterhin im rechtsfreien Raum der Dienste gesammelt und analysiert werden, entdecken Netznutzer das angenehme Gefühl, unbeobachtet kommunizieren zu können. Eine Technologie, die Diensten und Strafverfolgern ein besonderer Dorn im Auge ist, gewinnt zunehmend Anhänger. Es ist das Anonymisierungsnetzwerk Tor. Mit Tor kann auch ein technisch wenig versierter Nutzer seine Spuren im Netz verschleiern. Der Datenverkehr wird über eine Kette von Knoten verschlüsselt weitergeleitet, sodass die eigene IP-Adresse nicht mehr nachvollziehbar ist. Basierend auf dieser Technologie ist es möglich, auch Server im Netz zu betreiben, deren Standort nicht zu ermitteln ist. Die Technik heißt Hidden Services, verborgene Angebote. Benutzt wird das Verfahren von allerlei privatsphärenbedürftigen Projekten. Whistleblower-Briefkästen von Zeitungen, Menschenrechtsorganisationen, von Inkriminierung bedrohte Informationsangebote in aller Welt, allerdings natürlich auch von Anbietern semi- und illegaler Dienste. Nach den Snowden-Enthüllungen explodierte die Nachfrage nach Anonymisierung im Netz regelrecht. In der vergangenen Woche holte das US-amerikanische FBI, wahrscheinlich unterstützt von der NSA, nun zum Gegenschlag aus. Der Anbieter mit dem Namen Freedom Hosting, bei dem viele dieser Hidden Services ihre verborgenen Server stehen hatten, ging für eine Weile offline. Als die Webseiten wieder erreichbar waren, lieferten sie eine kleine, aber heimtückische Schadsoftware aus. Über eine erst jüngst behobene Lücke im Firefox Webbrowser baute das winzige untergeschobene Programm heimlich eine Verbindung zu einem Server auf, der eindeutig dem US-amerikanischen Geheimdienstkomplex zugeordnet werden kann. Sobald ein Nutzer über das Tor-Netz eine der Webseiten bei Freedom Hosting zu erreichen versuchte, landete diese Information direkt beim FBI. Dadurch wurde die IP-Adresse des Nutzers an der anonymisierten Verbindung über Tor vorbei an den Registrierungsserver übermittelt. Der betroffene Nutzer war enttarnt. Das Vorgehen ist ohne Zweifel ein Präzedenzfall. Das FBI hat offenbar mit einem Schrotflintenansatz die Computer zehntausender Anonymisierungsnutzer weltweit mit einer behördlichen Schadsoftware gehackt, um sie identifizieren zu können. Eine anwendbare Rechtsgrundlage gibt es dafür nicht. Der Zweck heiligt die Mittel. Ein Vorgehen jenseits des Rechtsrahmens scheint im Netz langsam Usus zu werden. Offensichtlich spielte eine psychologische Einschüchterung dabei eine entscheidende Rolle. Denn die wenig subtile Botschaft des Angriffs lautete: Ihr könnt euch nicht verstecken, wir kriegen euch alle. Die Forderung, dass der Staat Nutzercomputer und Server ganz legal hacken können soll, wird bereits seit einigen Jahren von den Behörden und Vertretern der Überwachungsindustrie erhoben. Erlaubt ist das allerdings in sehr wenigen Staaten, stets mit engen Schranken. Die Abgründe, die sich dabei auftun, wurden der deutschen Öffentlichkeit im Rahmen des Staatstrojaner-Skandals eindringlich bewusst. Es geht angesichts der heutigen technischen Möglichkeiten mal wieder um grundlegende Fragen unseres Freiheits- und Rechtsverständnisses bei der Kommunikation über die Netze. Mit diesem Eröffnungsschlag des FBI im Kampf gegen das Recht auf anonyme Kommunikation, mit dem Ausnutzen der Tatsache, dass kaum ein Nutzer seinen Computer vollständig gegen Angriffe sichern kann, hat eine neue Phase im Ring um die Freiheit im Netz begonnen. Denn die heimlich mitgelieferte Spionagesoftware zielte auf die Rechner von 10.000 Nutzern, nicht etwa auf einzelne Verdächtige. Der Anspruch von NSA und Co., alles zu wissen und Freiheiten damit nach Belieben zu gewähren oder einzuschränken, rührt an die Grundlagen der westlichen Gesellschaften. So wie der Terrorismus als stets gültige Begründung für den überbordenden Sicherheitswahn der Geheimdienste mit ihrer planetaren Überwachung dient, wird auch die Verbreitung von illegalen Informationen und Waren als Rechtfertigung für maximal invasive Angriffe gegen das Recht auf anonyme Kommunikation genutzt. Dem Impuls des Umdenkens und der Idee, die seit jüngstem von vielen geteilt wird, sich im Netz selbst schützen zu müssen, soll die Angst an die Seite gestellt werden, dadurch ins Fahndungsraster zu fallen. Als der NSA-Chef Keith Alexander kürzlich, ohne mit der Wimper zu zucken, erklärte, dass alle, die verschlüsselt kommunizieren, als terrorverdächtig eingestuft und präventiv gespeichert werden, darf das derselben Strategie zugeordnet werden. Auch eine Rede seines Vorgängers Michael Hayden, der sowohl Chef der NSA als auch der CIA war, spricht eine überaus deutliche Sprache. Er setzte am Dienstag kurzerhand die weltweiten Unterstützer von Whistleblowern sowie sonstige Aktivisten mit Terroristen gleich. Mit unheilsschwangeren Begriffen wie Darknet wird suggeriert, dass eigentlich jeder, der sich nicht jederzeit im Netz identifizieren lassen möchte, entweder mindestens ein Fallscherer oder aber Krimineller oder Terrorist sein muss. Gegen die ist natürlich jedes Mittel recht, egal wie grundrechtsverletzend und nebenwirkungsreich. Sich davon einschüchtern zu lassen, liegt jedoch nicht in der Natur der Freiwilligen, die das Tor-Anonymisierungsnetz bauen und betreiben. Ihr nächster Schritt? Den Anonymisierungsdienst als einfach anzuklickende Option in jeden Firefox-Browser einbauen. Denn es gilt der Grundsatz, Anonymität liebt Gesellschaft.
September 2013. Wir schauen nur hin, wenn es keiner merkt. Beim Wahlgang am Sonntag wird auch über die Frage entschieden, welche Konsequenzen die deutsche Politik künftig aus der Snowden-Affäre ziehen wird. Ein Blick in die Programme der Parteien lässt erstaunlich große Unterschiede erkennen. Der Blick aus dem Maschinenraum auf die anstehende Wahl kann nur auf die Technologiepolitik fallen, die wie selbstverständlich großen Raum in den Wahlprogrammen der Parteien einnimmt. Denn hier findet man noch wirklich gegensätzliche Standpunkte und gravierende Unterschiede in den Positionen und Begründungen. Nach dem Gähnkrampf des Wahlkampfs, der an Debattenunlust und rhetorischer Belanglosigkeit kaum mehr zu unterbieten war, ist es ein geradezu spannendes Unterfangen, einen Blick auf die technologische Zukunft zu werfen, die in den Wahlprogrammen entworfen wird. Die noch Regierungsparteien und auch die SPD haben es krampfhaft vermieden, die drängenden, durch immer neue Snowden-Enthüllungen aufgeworfenen Fragen im Wahlkampf kontrovers und überzeugend zu thematisieren. Kanzleramtschef Ronald Pofallas Erklärung, dass die Geheimdienstaffäre beendet sei, war der Running Gag des Wahlkampfes, bedeutete aber auch das sich Arrangieren mit dem Status quo. So muss man wohl die Programme der Parteien heranziehen, um so etwas Ähnliches wie Grundüberzeugungen zu identifizieren. Leider sieht es aus Sicht eines unverdächtigen Bürgers auch hier politisch und fachlich nicht immer rosig aus. Das den NSA-Schnüffelsystemen am nächsten kommende Gesetzesvorhaben ist zweifelsohne die verdachtslose Vorratsdatenspeicherung, über die seit über 10 Jahren gestritten wird und die ohne das beherzte Eingreifen des höchsten Gerichts längst Gesetz wäre. Anlasslos sollen alle Metadaten aller Kommunikationsverbindungen in Deutschland gespeichert werden. Wie stellen sich die Parteien dazu in der Nach-Snowden-Ära? Die Unionschristen, von keinerlei bürgerrechtlichen Hemmungen geplagt, befürworten sie als einzige ohne Wenn und Aber. Die anderen Parteien hingegen nicht. Die SPD hat dafür einen geradezu putzig naiven Plan. Den Umgang mit Verbindungsdaten werden wir auf die Verfolgung schwerster Straftaten beschränken, die Datenarten und Speicherdauern hinsichtlich ihrer Eingriffsintensität differenzieren und Regelungen klar, einfach und zukunftsfähig fassen. Wie das in der Praxis funktionieren soll, wenn alle Verbindungsdaten ohnehin gespeichert sind, wird wohl das Geheimnis der SPD bleiben. Die Methodik bleibt genau die der NSA. Gemacht wird, was das BKA und die Geheimdienste fordern, nämlich erstmal alles speichern und dann versichern, dass man schon nicht hinschauen werde, außer es ist ganz dringend nötig und es merkt keiner. Die von der CDU als Braut erkorene FDP, deren Justizministerin zu verdanken ist, dass die Vorratsdatenspeicherung in der letzten Legislaturperiode nicht realisiert wurde, gibt sich in ihrem Wahlprogramm dagegen konsequent und fordert eine Rückkehr zu einer grundrechtsorientierten Rechtspolitik und möchte Überwachung nur in verhältnismäßigem Umfang erlauben. Sie stellt sich damit programmatisch klar gegen die Union, bei der das Wort Bürgerrechte gar nicht erst auftaucht. Interessanterweise sind die Liberalen sich dabei einig mit Linken und Grünen, die ebenfalls einen Rückbau der Überwachungsgesetze fordern und die Vorratsdatenspeicherung unisono verdammen. Vermieden wurde von den ehemaligen Volksparteien allerdings die Problematisierung einer um sich greifenden Überwachungspraxis, die unter dem Begriff Funkzellenabfrage bekannt geworden ist. Darunter versteht man das Abgreifen und Durchkämmen tausender, manchmal hunderttausender Kommunikationsdaten aller in der Nähe von bestimmten Mobilfunkzellen befindlichen Mobiltelefonnutzern, was zwar in zunehmendem Maße durchgeführt, aber gesetzlich noch immer nicht konkret geregelt wurde. Sowohl Union als auch SPD erklären ihren potenziellen Wählern nicht, ob sie diese Praxis weiterhin zulassen oder einschränken wollen, während Linke, Grüne und Liberale keine unkontrollierten Massenabfragen sich explizit dagegen positionieren. Obwohl Technologiefragen und die Diskussion über die Herrschaft über Daten einen enormen Bedeutungszuwachs erlangt haben, bleibt die spannende Frage, ob den Wählern die Überwachungsskandale tatsächlich so egal sind, wie CDU und SPD offenbar annehmen und wie in vielen Zeitungen postuliert wird. Denn bei vielen Zukunftsfragen ist die Unterscheidbarkeit zwischen den programmatischen Zielen der Parteien weit geringer als bei der Frage, wie sie es mit der Überwachung halten. Gleiches gilt für andere technologische Weichenstellungen, wie beim Streit um die Netzneutralität, bei staatlicher Spionagesoftware, bei der Zensur des Internetverkehrs, bei Überwachungs- und Kampfdrohnen, übrigens auch bei der Kontrolle über die Nachrichtendienste. Wer sich als Wähler darüber Gedanken macht, findet hier tatsächlich noch fundamental gegensätzliche Entwürfe als Entscheidungshilfe in der Kabine. Je nach der am Sonntag entstehenden Konstellation dürfte Technologiepolitik also bei den Koalitionsverhandlungen durchaus Kontroversen aufwerfen. Die Wahlsieger haben die Chance, Deutschland in diesen entscheidenden Zukunftsfragen weltweit in eine Vorbildrolle zu manövrieren. Mag man den Deutschen auch häufiger Bedenkenträgertum und innovationsfeindliche Prinzipienreiterei vorwerfen, gerade in Datenschutz- und Technologiefragen, so sind doch hierzulande getroffene grundrechtsfreundliche Regelungen anderswo immer wieder aufgegriffen worden. Ob also das Friedrichsche Sicherheits-Supergrundrecht zum Paradigma in der Post-Snowden-Welt oder die Verhältnismäßigkeit bei der Datenerfassung und Auswertung zum Leitmotiv der Politik wird, auch das liegt dem Wähler zur Entscheidung vor. Wie immer die Wahl ausgeht, ob Technologiepolitik, und dazu zählt auch die Frage des Umgangs mit Abhörgeheimdiensten, endlich den ihr zustehenden Platz in der Prioritätenliste der Regierung bekommt, werden wir erst lange nach dem Gang zur Wahlurne wissen. Immerhin fordert die CDU in ihrem Programm, man müsse den Wirtschaftsstandort Deutschland vor gezielter Industriespionage schützen. Aber das war, bevor Pofalla das Problem als nicht existent erklärte, den NSA-Skandal für beendet und Snowden für unglaubwürdig. Und bevor die Kanzlerin den größten Spionageskandal der Nachkriegsgeschichte beschwieg.
Dezember 2013. Die neue Dimension des Duckmäusertums. Die Vorweihnachtszeit gilt bekanntlich als Zeit der Besinnung und des Rückblicks auf das vergangene Jahr. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, 2013 wird als das Jahr der entfesselten Geheimdienste in die Geschichte eingehen. Doch die Reaktionen in der hiesigen Politik auf die durch die Snowden-Enthüllungen bekannt gewordenen weltweiten Geheimdienstskandale könnten kaum frustrierender sein. Es sind in Europa wie auch in den USA keine ernsthaften, handfesten Veränderungen eingeleitet worden. Nicht einmal konstruktive Ideen oder auch nur den Willen dazu. Außer wenigen Lippenbekenntnissen gibt es von den verantwortlichen Politikern hierzulande nichts. Auch keine Beiträge, die untermauern, glaubwürdig widerlegen oder auch nur informationell anreichern würden, was international in den Zeitungen an veröffentlichten Fakten und in den Snowden-Papieren zu lesen ist. Wir haben es nicht nur mit dem strukturellen Fehlen politischer Kontrolle über die Dienste zu tun, sondern auch mit einem Fehlen politischen Willens, diese Kontrolle in Zukunft zu etablieren und dem Treiben wenigstens partiell Einhalt zu gebieten. Nur damit es im Gedächtnis bleibt. Während des Lesens dieses kurzen Textes werden, wie in jeder Minute jedes neuen Tages, unzählige Datensätze weiterhin gesammelt, gefiltert, abgespeichert. Dass sich diese Woche weltweit Schriftsteller und Kreative zusammengefunden haben, um ihrer Ohnmacht und ihrem Wunsch nach Konsequenzen aus der globalen Überwachung Ausdruck zu verleihen, verursacht im politischen Raum kaum ein Achselzucken. Sigmar Gabriel verlautbarte zwar über seinen freiwilligen NSA-Zweitaccount bei Facebook, dass er den Aufruf unterstütze, musste sich aber umgehend den berechtigten Vorwurf gefallen lassen, dass er seine Ablehnung gegen eine massenhafte Kommunikationsaufzeichnung politisch ganz konkret umsetzen könnte, indem er auf die anlasslose Vorratsdatenspeicherung verzichten würde. Tatsächlich hatten sich die Verhandlungspartner der übergroßen Koalition darauf geeinigt, die Datensammlung bei den kommerziellen Telekommunikationsunternehmen per Gesetz erzwingen zu wollen. Wie wir aus den Snowden-Dokumenten nun wissen, sind solche Datensammlungen ein primäres Ausspähziel für NSA und Co. Die Vorratsdatenspeicherung noch immer zu fordern, ist also, abgesehen von den innenpolitischen Folgen, ein von grober Ignoranz geprägter Akt politischer Realitätsverweigerung. Denn daran, dass man die zukünftigen Datenberge vor den professionellen Computereinbrechern der Dienste schützen kann, glaubt kein ernstzunehmender IT-Sicherheitsexperte mehr. Sigmar Gabriel verwendet dabei eine Taktik, die Günter Hack in Anlehnung an die Quantenphysik sehr treffend als Superposition Politics beschreibt. Wie ein Quantenteilchen hat er eigentlich keinen definierten politischen Zustand. Er kann gleichzeitig gegen die NSA-Beschattung und für die Vorratsdatenspeicherung sein. Erst im Moment einer Beobachtung wird ein politischer Zustand erkennbar. Dass diese erstaunliche Ignoranz nur der SPD zum Vorwurf gemacht wird, nicht aber den Unionschristen, scheint ein politisches Naturgesetz. Und dass die Vorratsdatenspeicherung ganz ohne Richtervorbehalt eben auch ein Datenreservoir für die hiesigen Geheimdienste und deren Partner im internationalen Kooperationsdatenhandel darstellt, wird politisch nicht einmal diskutiert. Dass nun auch noch bekannt wurde und wie selbstverständlich seitens der zukünftigen Koalitionäre unkommentiert blieb, dass die NSA die Bewegungsmuster unserer Mobiltelefone abgreift, ist eine beängstigende neue Dimension des Kuschens und Duckmäuserns vor den Diensten. Der Versuch, das Leben in einem digitalen Überwachungsstaat zynisch als wahlweise Hirngespinst oder neue Normalität zu verkaufen, offenbart eine peinliche Bankrotterklärung der politischen Kaste gegenüber denen, die dem Staat eigentlich zu dienen haben, den Geheimen mit ihren Datenbergen. Die Ignoranz hat weniger damit zu tun, etwas nicht zu wissen, sondern ist das Ergebnis eines politischen und kulturellen Prozesses des Verleugnens. Dass wir es hier mit ganz entscheidenden Zukunftsfragen um ökonomische Dominanz und um wertvolle Wissensvorsprünge zu tun haben, fehlt als Diskussionsebene in der Politik vollständig. Die Dimension der Fragen, welche Macht in der Herrschaft über Daten steckt, wird nicht im Ansatz erfasst, geschweige denn in politische Antworten umgesetzt. Man möchte wohl möglichst schnell zum überschaubaren, vordigitalen Alltag zurückkehren, quasi in die gute alte Zeit vor Snowden. Da passt die Meldung geradezu perfekt, dass der Generalbundesanwalt Harald Range klarstellt, er sehe keinerlei Belege für strafbare Handlungen ausländischer Geheimdienste auf deutschem Boden. Man fragt sich, ob er annimmt, die Bundeskanzlerin hätte den US-Präsidenten aus Langeweile angerufen und die Abhörinstallationen auf den Berliner Botschaften seien vielleicht nur dekorative Architekturelemente. Angesichts dieser Strategie der Verleugnung tatsächlicher Rechtsbrüche und der politischen Nichtreaktion muss es niemanden wundern, wenn auch die Öffentlichkeit mehr und mehr mit Schulterzucken und Hilflosigkeit reagiert. Dem bemerkenswerten internationalen Schriftstelleraufruf schlägt aus dem deutschsprachigen Netz gar teilweise eine Häme entgegen, die Agnotologieforschern ein ganz neues Feld eröffnet. Wie aber sollte verantwortliches Handeln der Politik aussehen? Was wären die Vorsätze für einen Politiker für das Jahr 2014, der es ernst meint und sich nicht mit dem Status quo abfindet? Der erste Schritt wäre die Anerkenntnis, dass die Politik derzeit keine Kontrolle über die Dienste hat und diese dringend herstellen muss. Dabei geht es eigentlich um etwas, das Politiker sehr gut verstehen. Macht. Denn es ist eine glasklare Machtfrage, wer in den westlichen Demokratien die Spielregeln bestimmt. Derzeit erinnert die Situation an die Hausmeier im Merowingerreich. Weil sich die eigentlichen Herrscher als inkompetent und desinteressiert erwiesen, übernahmen die Hausmeier und Verwalter nach und nach die Herrschaft, bis sie sich schlussendlich der nur noch zeremoniellen Könige entledigten.
November 2013. Technologie als Waffe. Technologie war schon immer ein entscheidender Treiber militärischer Auseinandersetzungen. Wer die modernen, tötungsmächtigeren Waffen besaß, hatte einen Vorteil. Waffen multiplizieren die Kraft und Macht des Menschen. Auch Computernetze waren schon früh Bestandteile militärischer Systeme. Das Atomwaffenzeitalter war zugleich auch immer das Zeitalter der Computer. Nun stehen wir nicht an, sondern bereits hinter der Schwelle zweier neuer Folgen der militärischen Technologieentwicklung. Die Elektronengehirne sind schnell und gut genug geworden, dass sie autonome Killerroboter steuern können, die zur Tötung von Menschen nur noch ganz am Rande der menschlichen Steuerung bedürfen. Und die Computer und Netze sind selbst zum Schlachtfeld geworden, zu einem Zeitpunkt, wo unsere Abhängigkeit von ihnen nahezu total geworden ist. Die Geschwindigkeit der Technikentwicklung hat, wieder einmal, den Fortgang der gesellschaftlichen Diskussion überholt. Die Militärs und Geheimdienstler schaffen Fakten, weitgehend unbeeinträchtigt von politischer und demokratischer Kontrolle. Die Debatten um Technologie als Waffe werden zu entscheidenden Feldern der Auseinandersetzung um die Frage, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen und welche Rolle der Mensch darin noch spielt. Drohnen als weitblickende fliegende Augen sind auch für nicht-militärisch Denkende eine transnationale Technologie, deren Vorteile unmittelbar einleuchten, zumal wenn sie auch waffentragend sind. Nicht umsonst wird ihnen in militärischen Kreisen nachgesagt, der perfekten Waffe nahezukommen. Zugleich aber lösen sie Ängste aus, da der Vorteil sogleich als eigener Nachteil erkannt wird, wenn man sich auf der falschen Seite des Kampfes befindet. Zudem ist die Gefahr der Kollateralschäden bei den Drohnen in den letzten Monaten vielfach öffentlich diskutiert worden, meist anhand von tatsächlichen Falschinterpretationen der von der Sensorik erfassten Situation, die zu unbeabsichtigten Verletzten oder Toten führte. Natürlich sind die Maschinen immun gegen menschliche Fehler und Gefühle wie Rache und Mordlust, die in den Kriegen der vergangenen Jahrhunderte immer wieder brutale Gewalttaten hervorbrachten. Ohnehin ist der Stress der unmittelbaren Kampfsituation und die Bedrohung des eigenen Lebens bei Drohnenpiloten nicht vorhanden, auch wenn auch bei ihnen von erheblichen psychischen Problemen berichtet wird. Es bleibt nicht ohne Folgen, wenn man tagsüber auf Schicht pakistanische Zivilisten per Fernsteuerung massakriert und nachmittags zum Schulbarbecue mit den Kindern fährt. Die Vorstellung davon, wozu Drohnen technologisch in der Lage sind, und in welchen Formen sie bereits existieren und zukünftig gebaut werden, ist jenseits der informierten Zirkel noch wenig ausgeprägt. Für eine politische Diskussion über die Entscheidung zum Kauf und Einsatz sowie bei Fragen der Ächtung ist es jedoch unumgänglich, ein paar Details der Technik und ihrer Anwendung zu kennen. Bekannt sind vor allem die bewaffneten Systeme Predator und Reaper, die durch die zahlreichen US-amerikanischen Einsätze in Pakistan, Somalia und Jemen ins Licht der Öffentlichkeit rückten. In diesen Ländern wurden in den letzten 11 Jahren mindestens 430 Drohnenangriffe geflogen. Die Teilnahme der Amerikaner an den nie erklärten Kriegen dort bestand also primär darin, teilautonome Waffen in den Luftraum zu ordern, die das Leben eigener Soldaten nicht unmittelbar gefährdete. Zusätzlich wurden im Kriegsgebiet in Afghanistan seit 2009 nach freigegebenen Dokumenten der US-amerikanischen Air Force über 1300 Waffen von Remotely Piloted Aircrafts, also ferngesteuerten Flugrobotern, abgeschossen. In Deutschland wurde primär über den Eurohawk berichtet, der ab Januar 2013 im Testbetrieb über Deutschland flog und vor allem durch seine modernen SIGINT-Komponenten, also Systeme zur flächendeckenden Funküberwachung, gekennzeichnet ist. Der Eurohawk ist gemeinsam mit der bereits seit 2008 von den US-Amerikanern in Italien stationierten Global Hawk die größte militärische Drohne, die derzeit zum Einsatz kommt. Da alleine Anschaffung und Unterhaltung einer Eurohawk-Demonstrationsdrohne der Bundeswehr 570 Millionen Euro verschlungen hatte und an Zulassungs- und Projektmanagementproblemen gescheitert war, gab es erstmals eine öffentliche Diskussion über das Drohnenprogramm der Bundeswehr. Zuvor dürfte vielen Menschen kaum bewusst gewesen sein, dass und welche Flugroboter bereits angeschafft oder zum Kauf geplant worden waren. Generell wurden Drohneneinsätze über Europa weitgehend totgeschwiegen, um negative öffentliche Diskussionen zu vermeiden. So wurde etwa die italienische Erlaubnis an die US-Amerikaner, die Global Hawk in Sizilien permanent zu stationieren, geheim gehalten mit explizitem Hinweis auf die bevorstehenden Wahlen im April 2008. Entsprechend sind über die Jahre Fakten geschaffen und erhebliche Summen zur Beschaffung bezahlt worden, ohne dass eine breite kritische Auseinandersetzung stattfand. Die Spanne der fliegenden Waffen und Späher reicht von solchen riesigen Fluggeräten wie der Eurohawk, die tagelang ihre Kreise am Himmel ziehen kann, über helikopterartige Fluggeräte bis zu winzigen, äußerst wendigen Mini-Flugkörpern, die kaum so viel Gewicht haben, dass sie einem Windstoß standhalten und auch innerhalb von Gebäuden fliegen können. Sie kosten von Millionen Dollar für große und oft bewaffnete Modelle, die vom fernen Computer ausgesteuert werden, bis zu wenigen Euro im Minisegment der schwarmfähigen Flugroboter. In Zukunft sind noch deutlich kleinere Ausgaben zu erwarten, deren Hardware selbst die Waffe darstellt. In allen Luftstreitkräften der Welt wird in diesen Tagen wohl die letzte Generation Kampfpiloten für bemannte Flugzeuge ausgebildet. Ihre Nachfolger kommandieren nur noch Drohnen aus der Ferne. Blitzschnelle, autonom agierende Killerroboter sind die logische, konsequente Folge eines Wettrüstens, bei dem der Mensch nicht mehr im Wege steht. In der öffentlichen Wahrnehmung dominieren Fakten, die herstellerseitig in die Welt gesetzt wurden und einer Analyse kaum standhalten. Insbesondere wird die Genauigkeit der Angriffe von bewaffneten Drohnen betont, sowie die angebliche Minimierung von Kollateralschäden. Studien belegen diese behauptete Zielgenauigkeit jedoch nicht. So konnte selbst in militärnahen Studien kein Rückgang bei der Tötung Unbeteiligter gegenüber konventionellen Angriffen verzeichnet werden. Im Gegenteil. Die Drohnen wiesen eine höhere Quote an Kollateralschäden aus. Ob Drohnen, aber auch Maschinen, die gemeinhin Killerroboter genannt werden, eine irgendwie geartete Ethik beizubiegen ist, bleibt ein letztendlich irrelevantes Spielfeld für Philosophen. Denn bisher existieren nicht einmal spezifische völkerrechtliche oder menschenrechtliche Vorgaben für den Einsatz beweglicher autonomer Waffen. Zwar kam in den letzten Monaten Bewegung in die politische Diskussion, seit im Juni diesen Jahres die Vereinten Nationen die Verwendung von autonomen Tötungsrobotern auf die Tagesordnung nahmen und ein Moratorium berieten. Der zuständige UN-Berichterstatter Christoph Heinz forderte eine weltweite kollektive Pause, um über autonome Maschinen, die nur dafür gebaut werden, Menschen umzubringen, reflektieren zu können. Er verglich das Aufkommen autonomer Tötungsmaschinen in ihren Auswirkungen mit den fundamentalen Veränderungen in der Kriegsführung, die durch Schwarzpulver oder atomare Waffen ausgelöst wurden, nur dass nicht mal mehr ein Mensch die Entscheidung zum Waffeneinsatz beschließe, sondern der Roboter selbst. Denn Ziel solcher autonomer Waffensysteme ist nicht nur das Auffinden und Identifizieren der Zielpersonen, sondern gerade auch der Angriff auf diese Menschen, ohne dass ein anderer Mensch, auch kein weit entfernter, eingreift. Die entscheidende Frage ist natürlich dabei, wie die Maschinen eine zu tötende Zielperson von einem unbeteiligten Dritten oder generell einen Soldaten von einem Zivilisten oder einen inaktiven, weil vielleicht verletzten oder bewusstlosen Soldaten unterscheidet. Und kann der Killerroboter diese Unterscheidung mindestens so gut wie ein Mensch es könnte oder gar besser? Daran anknüpfend stellt sich sofort die Frage der Verantwortlichkeit bei fälschlichen Tötungen, auf die es noch nicht im Mindesten eine Antwort gibt. Auch die Fragen der Verhältnismäßigkeit beim Einsatz von Killerrobotern sowie Vorwarnzeiten oder auch die Art der Waffen, die von den Maschinen zur Tötung verwendet werden dürfen, sind weitgehend ungeklärt, obwohl technologisch dem Bau solcher Roboter schon heute nichts mehr im Wege steht. Prototypen sind längst gebaut. Zu unterscheiden sind autonome Killerroboter von bereits seit vielen Jahren verwendeten automatisierten Abwehrkanonen, die typischerweise gegen heranrasende Überschallflugkörper eingesetzt werden. Denn der Mensch und seine Reaktionsfähigkeit reichen oft nicht aus, wenn eine Waffe mit mehreren hundert Kilometern pro Stunde auf ein Ziel zufliegt. Doch solche Abwehrsysteme operieren innerhalb von engen räumlichen und zeitlichen Grenzen, von denen sich Killerroboter schon konzeptuell lösen sollen. Die entscheidenden Regeln für den Einsatz von militärischer Gewalt sind die sogenannten Rules of Engagement, die durchaus unterschiedlich von Land zu Land ausfallen können. In ihnen wird festgelegt, unter welchen Umständen Waffen gegen welche Ziele eingesetzt werden dürfen. Um diese Regeln dreht sich dann auch die Diskussion der Praktiker unter den Killerroboterbauern und Forschern. Statt sich mit den komplexen und hoffnungslos abstrakten Modellen der Ethiker und Philosophen zu befassen, nehmen sie mit der üblichen Hybris des Ingenieurs an, dass ein Roboter entwickelt werden kann, der den Rules of Engagement präzise folgt. Killerroboter werden primär daraufhin optimiert, die Missionsziele zu erfüllen. Wenn dann die Einsatzregeln besagen, dass keine Zivilisten oder Verwundeten angegriffen werden sollen, ist dem Gewissen Genüge getan. Dass unter den Bedingungen eines Schlachtfeldes eine solche Unterscheidung extrem schwierig wird, ficht sie dabei nicht an. Die an Zynismus kaum zu überbietende Begründung lautet, dass sich schließlich auch menschliche Soldaten oft nicht daran halten. Die Komplexität der Regeln richtet sich in der Praxis letztendlich nach dem, was an Komplexität effektiv modelliert und in Software überhaupt abgebildet werden kann. Derzeit gilt noch der Grundsatz des Man in the Loop, mit dem verhindert werden soll, dass Algorithmen autonom Entscheidungen über Leben und Tod fällen. Auch wenn das Gegenargument ist, dass sie das irgendwann besser und mit weniger Kollateralschäden tun können als ein Mensch, ist es zwingend notwendig, dabei zu bleiben. Die grundlegenden Verschiebungen in den Machtsymmetrien, die schon alleine durch die derzeitigen teilautonomen Systeme entstehen, sind bereits groß. Die Verwerfungen, die durch vollständig autonome Killerroboter entstehen würden, die übrigens auf lange Sicht auch für eine kleine Gruppe Menschen ein bisher unbekanntes militärisches oder polizeistaatliches Machtinstrument darstellen, sind zu immens, um sie zu riskieren. Nicht nur in der physischen Welt, zu Land, zu Luft und auf der See sind Computer, Software und Netze von immer entscheidenderer Bedeutung für militärische Auseinandersetzungen. Seit einigen Jahren betreiben Militärs und Geheimdienste eine nicht nur sprachliche Militarisierung des digitalen Raumes unter dem Schlagwort Cyberwar. Etliches von dem, was der Whistleblower Edward Snowden enthüllt hat, sind Vorbereitungen oder Umsetzungen von Angriffsoperationen in den weltweiten Datennetzen. Die Bedeutung, die der uneingeschränkten Dominanz im digitalen Raum zugemessen wird, lässt sich leicht an den dafür vorgesehenen Budgets ersehen. Wenn auch im Vergleich zu den Beschaffungsprogrammen für konventionelle und atomare Waffen noch relativ klein, sind die Summen, die für staatlich bezahlte und ausgebildete Computereinbruchsspezialisten, die für die Entwicklung und den Ankauf von Sicherheitslücken verantwortlich sind, schon heute erheblich. Auch beim Einkaufen der Kooperation mit Technologiekonzernen werden erkleckliche Schweigegelder gezahlt. Schaut man sich die Struktur des neuen Konfliktbereiches an, wird schnell deutlich, es dominieren vor allen Dingen geheimdienstliche Methoden, Taktiken und Strategien. Gab es vor der Entdeckung des Stuxnet-Angriffs auf die iranischen Uranaufbereitungsanlagen noch Diskussionen darum, ob man analog zu den liebgewonnenen und bewährten Abschreckungsstrategien des Kalten Krieges im neuen Kriegsgebiet der Netze planen und konzeptionieren könnte, ist die Situation spätestens seit den Erkenntnissen aus den Snowden-Papieren nun eine völlig andere. Die digitalen Konfliktfelder ähneln eher chaotischen Warlord-Gemetzeln in zerfallenden Staaten als den geordneten Frontlinien der nuklearen Abschreckungslogik. Wir haben aus den Snowden-Veröffentlichungen gelernt, dass es eine umfängliche digitale Schattenwelt gibt, in der Geheimdienste vollkommen selbstverständlich Zehntausende von Routern und Computern mit automatischen Werkzeugen auf Vorrat aufbrechen und infiltrieren. Wir haben von Methoden erfahren, mit denen sich beliebige Computer oder Telefone als Ziel dieser automatisierten Angriffe auswählen lassen. Enthüllt wurde auch, dass die Angriffe gegen die Router und Switches, die das Rückgrat des Netzes bilden, über aufwendige und komplexe Verfahren gegen die Computer der Systemadministratoren, die diese Systeme warten und konfigurieren, ausgeführt werden. Und die Ziele all dieser Operationen liegen mitnichten nur bei potenziellen Gegnern des Westens in zukünftigen Auseinandersetzungen, auch nicht bei den vogelfreien Menschen, die den Stempel Terrorist erhalten haben. Vielmehr ist die bereits umgesetzte Strategie, das gesamte Netz flächendeckend zu infiltrieren, egal ob bei Verbündeten oder Nichtverbündeten. Auseinandersetzungen, bei denen die verfeindeten Parteien gegenseitig in Computersysteme und Netze eindringen, folgen kaum Regeln und sind durch Vorgehensweisen und Problemstellungen gekennzeichnet, die es so bisher nicht gab. Zum einen ist es schwer, die Urheberschaft eines Angriffs, eines Eindringens, eines Lahmlegens zu erkennen oder gar zu beweisen. Wenn man nicht weiß, wer einen gerade angegriffen hat, ist es schwer, gegen ihn Krieg zu führen. Zwar behaupten die Cyberkrieger gern, ihre Experten könnten das leisten. In der Praxis ist dies jedoch ein Wunschtraum. Bestenfalls eine wackelige, indiziengestützte Annahme lässt sich aus den digitalen Spuren auf einem Rechner herausdestillieren. Das Verschleiern der Spuren, auch das absichtliche Irreführen des Angegriffenen über den Ursprung der Attacke gehört ohnehin zum geheimdienstlichen Repertoire. Aus diesem Problem folgt ein beliebtes, aber hanebüchenes Argument dafür, gleich prophylaktisch das gesamte Netz zu überwachen. Die Hoffnung, dass man dabei Beweise für den Angriff mit aufzeichnet und zurückverfolgen kann. Helfen wird auch diese Totalüberwachung nach dem Vorbild des Tempora-Programms des britischen Geheimdienstes GCHQ wenig, wenn der Angreifer sich vorsorglich mit Servern in anderen Ländern als Angriffsplattform versorgt hat oder, wie im Fall von Stuxnet, andere Angriffsvektoren wie USB-Sticks oder manipulierte Software nutzt. Eine Abschreckungsstrategie, wie sie im Kalten Krieg auf der Basis der potenziellen gegenseitigen Vernichtung mit Nuklearwaffen existierte, ist auf einer derart dünnen Basis für Angriffsattribution nicht machbar. Vor den Snowden-Enthüllungen galt unter IT-Sicherheitsexperten das geflügelte Wort »Es sind immer die Chinesen«. Nun wissen wir, dass das wohl Wunschdenken, aber kaum die Wahrheit war. Ein weiteres Problem ist, dass die Intentionen eines Angriffs kaum zu erahnen oder gar sicher zu erkennen sind. Nehmen wir das Eindringen des britischen GCHQ in die Tochterfirma Bix der Telefongesellschaft Belgacom, die mehrheitlich dem belgischen Staat gehört. Die Snowden-Papiere enthüllen, dass der Vorgang unter dem Codenamen Operation Socialist betrieben wurde. Nach Geist und Buchstaben der aktuellen NATO-Doktrin zum Cyberwar, dem Tallinn Manual, ist dies ein kriegerischer Akt. Ein Geheimdienst eines fremden Landes hat sich mit Hilfe einer umfangreichen Serie von fortgeschrittenen Computernetzwerkangriffen die Kontrolle über ein kritisches Infrastruktursystem verschafft. Viel mehr Cyberwar wird es kaum. Die Spionagemethoden von NSA und GCHQ umfassen auch die dauerhafte heimliche Umleitung von Datenverbindungen über eigene Server. Dies stellt de facto einen Eingriff in kritische Kommunikationsinfrastrukturen dar, also ebenfalls ein Act of Cyberwar nach dem Tallinn Manual der NATO. Das GCHQ würde auf diesen Anwurf, falls es überhaupt antworten sollte, wohl erwidern, dass man doch nur spionieren wollte, was doch wohl viel harmloser sei als ein Angriff. Wissen kann dies die angegriffene Institution jedoch nicht. Sich darauf zu verlassen, dass jemand, der die eigene Infrastruktur clandestin übernommen hat, sie nicht auch eines Tages sabotiert, kann und sollte sich jedoch niemand erlauben. Dass unsere zivile Netzinfrastruktur so zum Schlachtfeld wird, folgt der insbesondere in Großbritannien militärstrategisch nie ernsthaft als überholt betrachteten Logik des Flächenbombardements von Großstädten im Zweiten Weltkrieg. Während alle Mechanismen der Regulierung von militärischen Operationen seit der Genfer Konvention und der Haager Landkriegsordnung darauf abzielten, die Zivilbevölkerung möglichst zu schonen, geht die Logik des Cyberkrieges ganz selbstverständlich davon aus, dass diese als Geisel genommen und ihre zivile Infrastruktur Schlachtfeld und unreguliertes Operationsgebiet wird. Ein weiterer Aspekt der Snowden-Enthüllungen unter dem Blickwinkel von militärischen und geheimdienstlichen Auseinandersetzungen im digitalen Raum ist der hohe Automatisierungsgrad der Waffen. Ähnlich wie die Argumente für autonome bewaffnete Drohnen dreht sich die Diskussion hier um die Geschwindigkeit, mit der ein Angriff vorgetragen oder beantwortet werden kann. Auch die unzureichenden menschlichen Fähigkeiten, mit gleichzeitigen komplexen Ereignissen umzugehen, führen ganz wie von selbst zu einem hohen Automatisierungsgrad. Auseinandersetzungen, die in Software ausgetragen werden, geschehen mit der Geschwindigkeit der Computer. Noch sind wir wohl nicht so weit, dass automatisch Gegenangriffe gestartet werden, die, mit hoher Wahrscheinlichkeit, siehe Attributionsproblem, Unbeteiligte treffen würden. Wie lange das noch so bleibt, wagt auch keiner der Cyberwar-Proponenten vorherzusagen, schon gar nicht, solange nicht alle Snowden-Dokumente ausgewertet sind. Die spezifische Natur der Angriffswaffen im digitalen Raum macht es in der Praxis sehr schwer, mit den Methoden konventioneller Proliferationskontrolle zu operieren, wie sie etwa für Atom- oder Chemiewaffen bestehen. Das gesamte Arsenal an digitalen Angriffswaffen eines Landes passt auf eine Micro-SD-Karte, die kleiner ist als ein Fingernagel. Forschungs- und Beschaffungsprogramme für Computernetzwerkangriffe sind weitgehend identisch zu solchen, die der Abwehr dieser Angriffe dienen. Beide müssen Schwachstellen finden und austesten. Daher sollte ein internationales Vertragswerk zur Verhinderung von Cyberwar auf die Ächtung der Anwendung solcher Mittel und Methoden gegen zivile Infrastruktur ausgerichtet sein, egal ob durch Militärs oder Geheimdienste. Egal ob zu kriegerischen Zwecken oder zur Spionage, falls sich dies überhaupt unterscheiden lässt, muss das staatliche oder staatlich protegierte Eindringen in und Sabotieren von zivilen digitalen Systemen einem internationalen Bann unterliegen. Dazu müssen auch Handlungen wie das prophylaktische Einbauen von Hintertüren durch die NSA oder andere Geheimdienste gehören, mit denen das digitale Schlachtfeld vorbereitet wird. Denn die Abhängigkeit von Netzen und Computern hat den Punkt, wo eine Industriegesellschaft ohne sie existieren könnte, längst überschritten.
November 2013. Spionageabwehr nach Snowden. Ohne Zweifel wird das Jahr 2013 im Rückblick untrennbar nicht nur mit den Enthüllungen Edward Snowdens, sondern auch mit den politischen und technischen Reaktionen darauf verbunden bleiben. Wir lernten über Monate häppchenweise die Namen der geheimdienstlichen Operationen und Programme und ihre Zielsetzung. Selbst einigen der Facebook-Abhängigen ist nun bewusst geworden, dass ein Programm wie X-Keyscore bedeutet, dass sie neben der Werbevermarktung ihrer Daten auch noch einen zweiten Account bei der NSA dazu gebucht haben, über den ebenfalls E-Mail-Inhalte, Webseitennutzung und der Facebook-Chat ausgewertet werden. Der Unterschied ist nur, dass die Geheimdienste die Informationen untereinander ohne direkte Bezahlung weitergeben, im Fall X-Keyscore an die spionierenden Freunde aus Australien, Neuseeland, Kanada und Großbritannien. Ins Bewusstsein gerückt sind neben der Rasterfahndung die kolossalen technischen Kapazitäten, mit denen die Dienste den Daten zu Leibe rücken. Um beim Beispiel X-Keyscore zu bleiben, auf eigens betriebenen 700 Servern werden pro Monat 41 Milliarden Datensätze aufgezeichnet, also im Schnitt zwischen 1 und 2 Milliarden pro Tag, allein in diesem Programm. Angesichts der Nutzungszahlen von Facebook, wonach alle 20 Minuten 3 Millionen Nachrichten innerhalb der Plattform versendet werden, sammelt der Verbund der Geheimdienste also einen nennenswerten Anteil und gleichzeitig eine aktuelle Abbildung der Kommunikation, der Interessen, der Handlungen. Eine dritte Ebene, die mit einem Schlag ganz neu diskutiert werden musste, ist die parlamentarische Kontrolle sowie die US-Geheimgerichte, von denen Existenz nur wenige überhaupt Kenntnis hatten. Die einst als Kontrollmechanismen konzipierten Instanzen müssen heute als das erkannt werden, was sie sind: Chimären, die weder technisch noch faktisch auf Augenhöhe prüfen können, was die Dienste treiben. Worüber neben den technischen Details weniger gesprochen wird, sind die Opfer dieser extensiven Datensammlungen. Der gemeine Netznutzer in Europa oder Nord- und Südamerika geht nicht mit Schweißperlen auf der Stirn ins Bett, weil seine Alltagsäußerungen tagsüber in den Datenbanken abgespeichert worden sind oder ihm ein ausländischer Geheimdienst direkt auf den Fersen sein könnte. Das sieht für jemanden jenseits der sicheren Zonen der westlichen Welt anders aus, wie die Snowden-Papiere ebenfalls ans Licht brachten. die Aufzeichnung einer Nachricht im Netz bedeuten für einige Menschen den Tod durch US-amerikanische Drohnenschläge. Die wirklich dunkle, allzu gern verschwiegene Seite der Kommunikationsaufzeichnung, aber auch des gezielten Hackings von Zielpersonen, ist das seit Oktober durch die Washington Post bekannt gewordene Mitwirken der NSA an zielgerichteten Tötungen in Pakistan. Aus den Snowden-Dokumenten dringt nun nicht mehr nur die Dreistigkeit einer offenbar nach Allwissen strebenden und entfesselten Behörde und ihrer Partner an die Öffentlichkeit, sondern auch das aktive Unterstützen von völkerrechtlich höchst fragwürdigen militärischen Mordoperationen in nie erklärten Kriegen. In der politischen Sphäre gab erst das im Vergleich dazu seltsam unbedeutend wirkende Ausspionieren der Mobilkommunikation der Bundeskanzlerin den Ausschlag für eine breitere Diskussion in Deutschland. Dennoch blieben konkrete politische Folgen hierzulande aus. Die Bundesregierung ließ uns ausweislich eine Antwort auf eine parlamentarische Anfrage noch am 14. August 2013 wissen, der BND arbeitet seit über 50 Jahren erfolgreich mit der NSA zusammen. Doch wir können nach dem Snowden-Jahr 2013 nicht zur Tagesordnung übergehen, wenn wir nicht in einer durch und durch anderen Gesellschaft leben wollen als die, in dessen Geist die Menschenrechtskonvention, die EU-Charta oder das Grundgesetz entworfen wurden, aus den Lehren der Geschichte. Bloß weil uns eine abgeschottete Clique kontrollfreier, bestens ausgestatteter Geheimdienstler mit ihren gut verdienenden kommerziellen Vertragspartnern weismachen wollen, die ganze Sammelei der Informationen diene der Sicherheit, müssen wir ihr Tun nicht dulden. Denn unser Privileg ist es, noch in einer Gesellschaft zu leben, in der die Menschen über die Regeln zur technischen Nutzung der Netze mitentscheiden können. Das wird jedoch nur von Erfolg gekrönt sein, wenn wir als Bürgerinnen und Bürger und auch als Konsumenten die Fakten aus den Snowden-Dokumenten nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern unser Verhalten daran orientieren. Niemand zwingt uns zum Bereitstellen eines NSA-Zweitaccounts. Wir können auch anders. Wir müssen nur wollen.